Heute in CT Uplink streamen wir Filme und Serien, wir spielen auf Linux-Rechnern und wir verlinken illegale Inhalte. Bis gleich.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir sprechen heute in CT Uplink über die CT4 nochmal, über die Grüne. Das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit mir hier sind zusammen eine Runde, die wir, glaube ich, noch gar nicht so in der Zusammensetzung hatten.
Liane Dubowi aus dem Ressort Systeme und Sicherheit.
Jörg Heidrich, Justiziar des Verlags.
Volker Zote aus dem Ressort Medien und Anwendungen.
Sehr interessante Themen auf jeden Fall, die ihr alle mitgebracht habt. Wir verlinken natürlich nicht auf illegale Inhalte, sondern wir sprechen darüber,
Was?
wann man was verlinken darf und was nicht. Das ist ein Thema, das Jörg, unser Justiziar, mitgebracht hat. Da reden wir am Ende drüber, weil wir zuerst mal über eins unserer Titelthemen reden wollen. Das steht hier. Wir hatten letztes Mal die Trends, hatte der Jo dabei. Dieses Mal haben wir die Flatrates quasi mitgebracht. Also wie ich übers Internet Filme gucke, Serien gucke. Und meine erste Frage an euch wäre eigentlich, wer von euch hat noch einen Fernseher?
Fernseher habe ich,
Das habe
klar.
ich auch.
Ganz
Was, ihr habt
wichtig.
einen Fernseher? Was seid denn ihr für
Moment,
Nerds?
Fernseher, ganz
Ach
wichtig. Ich
so.
möchte ja nicht nur auf so einem kleinen Bildschirm gucken.
Ach so. Wer von euch hat noch guckt noch öffentlich-rechtliches und Privatfernsehen viel?
Viel.
Also mir geht es so, dass
Eher
ich eigentlich,
selten.
also ich habe keinen Fernseher mehr, ich habe noch ein Display und ich gucke eigentlich nur noch Online-Dienste und deswegen finde ich das Thema auch ganz spannend, weil Volker, du hast die ein bisschen mit deinen Kollegen verglichen, dir mal genau
Genau.
angeguckt, was gibt's, wo sind so die Vor- und Nachteile der einzelnen Dienste, aber auch so ein bisschen, glaube ich, was so gegenüber dem normalen Fernsehen, was man mehr bekommt, was man vielleicht weniger bekommt.
Genau. Also wir haben zum einen natürlich uns die derzeit in Deutschland verfügbaren Flatrates angeguckt, also Netflix, Maxdome, Amazon Prime Video und so weiter, auch Watch Ever noch, hatten wir eben kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Die haben wir uns angeguckt, geschaut, wie hat sich das entwickelt, gibt es jetzt tatsächlich viel mehr, wachsen die eigentlich, ist das so ähnlich wie bei den Musikdiensten? Leider nein. Es ist schon so, dass das Angebot wächst, aber es fällt immer ganz viel hinten raus. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Das liegt ganz viel an der Rechtelage und dann auch vielleicht an dem Interesse der Leute. Das heißt, es gibt so Verwertungsfenster, gerade für die Streamingdienste, insbesondere wenn was neu gerade auf den Markt kommt, dann sind die schnell dabei, haben das auch, also genauso wie es früher bei Videotheken war. Also da gibt es keinen Unterschied mehr. Aber die Sachen verschwinden nach einer Zeit wieder oder können ganz am Anfang nicht geliehen, sondern nur gekauft werden. Das ist also schon mal bei Video on Demand eine Sache. Und wenn man jetzt auf die Flatrates guckt, da kann man lange warten, bis überhaupt ganz aktuelle Filme kommen. Was man da stattdessen bekommt, ist halt insbesondere bei Netflix und bei Amazon eigenproduzierte Inhalte oder exklusive Inhalte, insbesondere dann aber Serien. Also das meiste davon sind Serien, gibt auch Filme, aber gerade bei den Serien versuchen die aufzutrumpfen, hat man ja auch mitgekriegt jetzt in den letzten Jahren, die haben auch ständig Preise gewonnen für diverse Geschichten, für House of Cards, für Transparent und so weiter. Gab es Preise für Amazon und auch Netflix und damit punkten die vor allem. Also man kann dann vor allem so schöne Sachen machen wie das sogenannte Binge-Watching. Also das heißt, gucken bis ins Koma. Wenn da eine ganze Serienstaffel auf einmal sozusagen online gestellt wird, dann kann man die halt an einem Wochenende weggucken. Es gibt aber auch genauso das, und da ist man dann wieder so ein bisschen, da hat man wieder das Gefühl, wie es beim normalen Fernsehen war, verschiedene Serien, die exklusiv eingekauft sind für die Flatrates zwar, aber die auch trotzdem im Fernsehen, zum Beispiel in den USA, gerade laufen. Und dann hat man wieder das Gleiche, wie man es früher kannte. Oh, Mensch, schöner Cliffhanger heute. So, jetzt möchte ich die nächste Folge sehen. Die gibt es erst nächste Woche. Also da gibt es gerade mehrere Serien, zum Beispiel Shadowhunter bei Netflix oder auch Chronicles of The Shannara Chronicles bei Amazon. Und dann sitzt man da, denkt sich jedes Mal, ja. Da kennt man wieder, merkt man wieder, dass Cliffhanger echt total nerven können, weil man eine Woche warten muss, wenn man die Serie gut findet. Also das hat man da das gleiche Gefühl, aber ansonsten hat man natürlich eine sehr, sehr große Auswahl, was man gucken möchte oder vielleicht auch kann. Und technisch ist man da teilweise einfach besser als mit dem, was im Fernsehen so geliefert wird.
Was meinst du mit technisch besser? Ja, von der Qualität?
Von der Auflösung? Oder? Ja, genau. Zum Beispiel bei Netflix und auch bei Amazon gibt es viele von den eigenen Serien in 4K. Das kriegt man im Fernsehen nun mal überhaupt noch gar nicht. Damit man 4K streamen kann, braucht man natürlich da in der Regel, zumindest bei Netflix, den teuersten Monatsplan. Also der kostet um die 12 Euro. Kann man sich aber auch teilen, sagen die auch selber. Ist übrigens ein ganz interessanter Hinweis. Wenn man Freunde hat,
also
kann man
Familie
das auch teilen.
Oder auch
eine Familie zwei, oder Freunde.
Wohnungen, also es muss
genau. Nicht mehr. Wir hatten letztens einen Schülerpraktikanten, der total pfiffig war und meinte, er zahlt nur 3 Euro dafür. Ich so, bitte? Naja, wir sind zu viert. Haben okay. Sich den Plan geteilt und die von Netflix sagen auch, kann man machen. Ist
aber nicht dann das kann Problem. Man nicht gleichzeitig gucken.
Man oder kann so, ja. Dann höchstens, ich glaube, 2 oder 3 gleichzeitig gucken. Aber das geht auch. Es können nur nicht alle 4 gleichzeitig gucken dann tatsächlich, wenn man sich das so aufteilt. Und da gibt es also, wie gesagt, 4K muss man halt eine relativ schnelle Internetanbindung haben. Also mindestens 15 Mbit müssen da auf jeden Fall downstream immer rübergehen. Ansonsten hakt's und ruckelt's. Das ist halt schön. Die haben audiotechnisch sind die relativ gut aufgestellt und entgegen vieler vorheriger Video-on-Demand-Dienste hat man auch typischerweise 2 Sprachen, also meistens Originalsprache und Deutsch. Das ist halt eigentlich schon ganz schön. Untertiteltechnisch ist Netflix allerdings deutlich besser aufgestellt als jetzt Amazon, da fehlen die alle noch.
Okay, und ist das, was du gerade gesagt hast, ist eher so bei den Eigenproduktionen, also mit 4K und zweisprachig und so und dann, weil ich merke halt zumindest bei, also ich benutze Amazon, Prime und da merke ich, dass halt doch oft die zweite Sprache, also die englische Sprache dann fehlt oder
genau.
Also da ist der Unterschied sehr groß, aber das, ja.
Da ist für Netflix ist es immer ganz wichtig, die achten da sehr stark drauf, dass sie auf jeden Fall immer zweisprachig sind, auch untertitelt sind und das machen die auch wahnsinnig schnell, also tatsächlich, Serie läuft an einem Tag in USA, am nächsten Tag läuft sie hier in Deutsch und untertitelt. Bei Amazon ist das nicht ganz so, Amazon rüstet da kräftig nach, also insbesondere die neueren Sachen sind dann auch typischerweise zweisprachig auch umschaltbar. Früher gab es dann immer Originalversion und deutsche Fassung separat, da ist man dann auch manchmal ein bisschen durcheinander gekommen. Wenn man plötzlich dann denkt, so, hä, wieso kann ich nicht umschalten, was los, bin ich in der englischsprachigen Fassung gelandet. Da sind aber vor allem die älteren Inhalte eben noch nicht so. Ne? Also das heißt, da merkt man ganz stark, dass die jetzt da nachrüsten.
Wie reagieren die großen Medienunternehmen da eigentlich darauf? Ich meine, das, also was da Netflix und Amazon und eben auch andere Dienste machen, das ist ja schon ein sehr großer Angriff auf wie man bisher auch ja, das gemacht hat, also gerade diese Diskussion, die kam jetzt auch, glaube ich, letztes Mal wieder auf, dass man eben Serien dann komplett rauswirft und nicht im Einzelnen sehr, also bewusst auch dieses diese Art des Fernsehens, wie wir es früher gehabt haben, auch bewusst angreift, dass man eigene Serien macht. Ich meine, das muss ja für Sony und Universal und so ein großes Problem auch sein, weil da jemand anderes kommt, der jetzt quasi Aufgaben dann auch übernimmt und ganz bewusst auch in ihre Themen reingreift.
Genau, es ist vor allem bei Netflix total witzig. Die haben ja angefangen als DVD-Verleih, haben dann das Streaming angefangen und jetzt plötzlich sind sie so groß, dass sie halt Eigenproduktionen machen können. Machen, glaube ich, in den USA 1/3 des gesamten Internet-Traffics am Abend aus. Also es ist unglaublich, was da für ein Erfolg offenbar dahinter ist. Während man hier in Deutschland noch das Gefühl hat, Amazon und Netflix sind vielleicht so pari-pari, wenn man so die Leute fragt, was benutzt du eigentlich, ist es in den USA halt ein Riesenunterschied und dass dann Amazon mit 3% Marktanteil so ungefähr oder Datenanteil ziemlich gering aufgestellt. Und tatsächlich, die Medienunternehmen, die kriegen natürlich Panik, sage ich mal, an vielen Stellen. Wobei es manchmal ist so, ja, wir haben keine Sorge, was soll denn das? Ja, nicht das Problem. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich eigentlich tatsächlich müssten sich weniger Probleme oder weniger Sorgen machen. Die sagen dann, ja, unsere ganzen Inhalte kriegt ihr eh in der Mediathek. Die arbeiten gerade auch dran, dass die Verweildauer in der Mediathek länger wird. Bisher waren das ja immer diese 7 Tage. ARD versucht das jetzt auf 30 auszudehnen.
Also, dass zumindest ein Video verfügbar ist.
Genau, die verschwinden.
Nach dem Veröffentlichen im Fernsehen.
Genau, normalerweise hat man halt die Ausstrahlung, dann durfte das nur 7 Tage online bleiben. Inzwischen Tatort und andere Sachen kriegt man jetzt schon zum Beispiel länger. Die machen sich da vielleicht weniger Sorgen, aber zum Beispiel so große Medienunternehmen, die ihre eigenen Inhalte verkaufen wollen, die überlegen sich in der Zwischenzeit tatsächlich schon, ob sie überhaupt noch Netflix und anderen solchen Video-on-Demand-Diensten solche Serien verkaufen sollen oder nicht sagen, heute ist die Technik nicht mehr so aufwendig, wir machen das selbst. Aber dann endet man so, wie es jetzt quasi bei den privaten Mediatheken ist, ne? Dass man immer für jedes noch eine zusätzliche App braucht, und das ist das, was die Leute eben nicht wollen. Im Prinzip will vermutlich fast jeder, der so eine Flatrate abonniert, es eigentlich so haben, wie es bei den Musikdiensten ist. Ein Zugang, wo ich alles gucken kann, was ich möchte, und mir eben keinen Kopf machen muss, obwohl es ja bei Musikdiensten auch schon anfängt, dass sie sagen, ach nee, exklusiv bei Tidal, oder ich gehe gar nicht da rein, ne? Da hat man ja auch immer Lücken, aber die Lücken sind halt bei den Video-on-Demand-Diensten und auch vor allem bei den Flatrates noch viel, viel größer.
Ich habe letztens eine sehr, sehr großartige Äußerung gelesen von einem ganz hohen Tier, ich glaube bei ABC oder bei NBC, also bei einem von den großen amerikanischen Networks, der also ernsthaft erzählt hat, sie würden die Video-on-Demand-Dienste nicht als Bedrohung ihres Geschäftes empfinden und sie würden sich also von denen in keiner Weise irgendwie angegriffen sehen, was man wahrscheinlich so in 10 Jahren so als historische Irrung und Wirrung wahrnimmt, so von wegen, kein Mensch braucht das Rad oder
man braucht nie mehr als 640 Kilobyte Speicher.
Internet wird völlig überbewertet, braucht kein Mensch. Nein,
das ist definitiv also
sehr
die Zukunft.
Großartig, ja.
Also dieses Gießkannenprinzip, dass einfach alles ausgegossen wird und man muss gucken, wann es denn gemacht wird, das wird halt immer mehr aufbrechen. Das haben wir bei Musik, das haben wir da, das haben wir aber auch in der Medienlandschaft, wo wir uns umtun. Also Blendle ist auch so ein Beispiel. Die Leute, die fangen halt an, sich das rauszupicken, was sie gerne hätten, und das die möchten einen Zugang, wo sie auf alles zugreifen können.
Da geht es um Zeitschriften und
so. Da geht es dann um Zeitschriften, genau.
Du hast jetzt schon angesprochen, diese vielen Insellösungen. Ich hatte das Gefühl, in den letzten 2-3 Jahren haben das viele versucht. Watch Ever und Maxdome sind, glaube ich, auch von, weiß ich gar nicht, war das nicht auch von ProSieben und so zum Teil? Ne. Also, dass halt Medienhäuser selber solche Dienste anbieten. Ich habe momentan das Gefühl, es gibt noch einige dieser Dienste, aber eigentlich reden alle immer noch nur über Netflix und Amazon. Ist da so eine Konsolidierung zu erwarten, dass das eigentlich die beiden, vielleicht noch Apple mit dem Apple TV, dass da noch irgendwie...
Ja, Apple hat ja selbst noch so Flatrate-mäßig da gar nichts am Start. Ist eigentlich
aber
die Frage, wann das
halt
vielleicht passiert. Ja. Aber klar, dass Apple... Also ganz interessant ist es, jeder der Großen hat jetzt so eine eigene Box auf dem Markt. Ne? Die habe ich hier auch, also für die Zuhörer, die sehen das nicht, aber die sehen sowieso alle irgendwie gleich aus. Sind lauter so schwarze Kästchen, die sich irgendwie ähneln. Das hier ist so eine Android-Box von Minix. Die haben wir halt auch uns angeguckt, um zu sehen, was läuft darauf eigentlich. Dann gibt es halt den Nexus-Player, das ist Android-TV, das ist den Marund, ganz spannend. Amazon Fire TV, eckig, aber ansonsten im Prinzip dasselbe und doppelt so hoch und fast genauso schwarz. Apple TV, also jeder hat so ein Ding. Und die Dienste, wie Watch Ever zum Beispiel, weil du eben darauf angesprochen hast, die zuerst da waren, die sind jetzt längst nicht mehr ganz weit
also
vorne. Watch Ever war in Deutschland der Pionier, was diese Flatrates eigentlich anging. Es gab auch von Maxdome so ein Monatspaket, das war aber... Naja, also nicht so dolle, das haben die auch aufgestockt jetzt im Zuge von Netflix und auch Amazon Prime. Also bei denen geht es ziemlich bergab und die waren französisch, sind dann aber zum Verkauf gestellt worden, weil die merken irgendwie, das klappt nicht. Bei Maxdome muss man sehen, wie die sich behaupten können tatsächlich. Die waren im Video-on-Demand-Sektor halt relativ groß in Deutschland. Müssen jetzt gucken, wie kommen sie jetzt eigentlich in dem Bereich weiter, weil sie halt eben vor allem mit Netflix und auch Amazon, wenn man sich das anguckt, die haben auch ungeheuer was in die Werbung gepumpt. Ich glaube, im letzten Jahr hat jeder mitgekriegt, dass irgendwie beide Dienste plötzlich da sind oder vielleicht auch schon länger da waren im Falle von Amazon. Und dann gab es natürlich diese, wie soll ich sagen, etwas... hinterhältigen Angebote in Anführungszeichen von Amazon, dass sie sozusagen den Prime-Kunden, an die sich das ja vor allem richtet, diese Box so günstig verkauft haben. Ich glaube, damit haben dann einfach unglaublich viele diesen Dienst plötzlich wahrgenommen. Deswegen ist wahrscheinlich auch das Marktverhältnis in Deutschland ein bisschen anders. Und ich glaube schon, dass da ein paar große bleiben. Aber da hängt es dann echt immer davon ab, was kann man da exklusiv sehen, weil das tatsächlich der Trumpf ist. Und das hat Netflix hat das sehr gut erkannt. Amazon springt da auf. Und bei Apple bin ich mal gespannt, wann die dann hinterherkommen.
Sky ist da, glaube ich, auch noch
relativ Sky, richtig.
Groß. Den haben wir, glaube ich, vergessen.
Stimmt, Sky haben wir bisher ignoriert. Die haben auch, die Box habe ich auch vergessen. Die ist nicht ganz so groß, und aber auch schwarz. die haben also eine Roku-Box, die gibt es in den USA. Die haben die gelabelt, die gibt es also für Sky online. Sky hinkte da so ein bisschen hinterher. Die haben auch so ein totales Durcheinander veranstaltet mit ihren Angeboten. Sky Snap, Sky Go, Sky Online. Sky, man weiß es nicht. Mit der Box geht das jetzt auch relativ gut, aber da ist das Angebot auch noch nicht so doll. Die haben allerdings den Vorteil, dadurch, dass sie natürlich vorher die Fernsehausstrahlungsrechte haben, sind die da sehr, sehr dicht dran und können auch manchmal Sachen exklusiv halt kriegen.
Das wird dann aber schon auch immer extra verhandelt, ne? Also ob du was online oder...
Ja,
oder,
klar.
Oder
ja, sicher. Das müssen die alles extra verhandeln, und da könnte sich Sky halt durchaus behaupten, vor allem, weil die haben natürlich noch einen anderen Vorteil, die können auch Live-Events ganz gut anbieten, was bei den anderen ja komplett fehlt, was jetzt auch in so einer Flatrate vielleicht nicht üblich wäre, aber zum Beispiel, wenn ich mir sage, Mensch, zum Beispiel Bundesliga, ne, Sky ist da ja immer ganz groß dabei gewesen, wenn ich sowas buchen kann, warum sollte ich nicht diesen Dienst nutzen?
Gut, das sind wir jetzt in Hannover nicht mehr so...
Na,
so
abwarten.
Heiß drauf
auf, abwarten. Auf kann Bundesliga. Ja, kann ja noch
zweite Liga bleiben. Gucken.
So. Zweite Liga gibt es die da auch eigentlich? Weiß ich gar nicht. Und da muss man halt sonst tricksen, ne, bei den anderen Boxen.
Du hattest über das Angebot so ein bisschen geredet. Ist es denn noch so, dass es noch einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was ich in Deutschland bei Netflix und Amazon und so gucken kann und in den USA? Und wie groß sind die Unterschiede zwischen den Diensten dann auch speziell hier vom Angebot? Du hast ein bisschen schon angedeutet.
Also natürlich, klar gibt es diverse Unterschiede, allein wegen der Verleihrechte gibt es halt in den USA ein deutlich größeres Angebot als hier. Die versuchen aber, oder das ist das hehre Ziel von dem Chef von Netflix ist ja, dass er gesagt hat, er möchte, insbesondere weil sie jetzt gesagt haben, sie gehen gegen Leute, die VPNs oder so DNS-Dienste nutzen, vor.
Also damit man quasi in Deutschland
genau, damit man nicht von Deutschland aus das US-Programm gucken kann, weil das halt die Rechteinhaber in der Regel auch nicht mögen. Hat er gesagt, sie versuchen überall das gleiche Programm zu bringen, damit das überhaupt nicht mehr nötig ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, würde ich mal sagen, ist gering, weil sonst bräuchte man auch nicht gegen die VPNs vielleicht vorzugehen, egal. Also das ist ein Ziel. Ich glaube, das wird relativ lang dauern oder ist vielleicht auch überhaupt gar nicht möglich, das jemals zu erreichen, das überall gleich hinzubekommen. Es sei denn, die setzen nur noch auf Eigenproduktion, dann haben sie nicht mehr das Problem. Das könnten sie dann natürlich machen. Aber dann fehlt einem auch was in der Vielfalt, weil die werden nicht alles erschlagen können, was man gucken möchte. Es ist schon so, dass es halt also nach Deutschland geguckt deutlich weniger gibt. Es gibt auch so lustige Internetlisten, da kann man überhaupt gucken, in welchem Land, wo Netflix online ist, kann man wie viel gucken, und da gibt es dann in Afrika und so interessante Länder, die deutlich mehr Content haben als man in Deutschland. Finde ich total witzig. Und sonst muss man halt gucken, klar, Amazon und Netflix sind schon die mit dem größten Angebot im Moment. Bei Sky kann noch einiges kommen, insbesondere was exklusiv ist. Watch Ever würde ich mir überlegen, wie lange ich mein Abo noch behalte tatsächlich, wenn ich denn eins habe. Zumal das auch mit der App-Entwicklung und so da nicht mehr so wahnsinnig schnell vorangeht. Die waren überall vertreten, aber jetzt, man hat so das Gefühl, die wissen jetzt nicht mehr so ganz, wie geht's mit uns weiter. Und deswegen hakt das da alles so ein bisschen, obwohl die immer mal wieder ein bisschen neu anstreichen auch. Also da muss man sagen, Amazon und Netflix sind da schon deutlich weiter vorne. Maxdome und Sky haben da noch Aufholbedarf, können da sicherlich noch was reißen. Muss man halt gucken, wie viel da auch ProSieben bei Maxdome zum Beispiel noch reinsteckt.
Wenn ich jetzt, also ich weiß gar nicht, ob es bei Watch Ever geht, aber wenn ich jetzt bei so einer Plattform auch Filme kaufe und dann macht die dicht, dann sind da auch mal alle meine Filme ja weg, oder?
Ja. Klar, ja, das Problem hat man
das
halt.
Das Risiko hat man, wenn man so ein kleiner
Anbieter. Hat man leider immer, wenn es nicht eine Möglichkeit gibt, die Filme dann irgendwie noch von ihrer Rechteverwaltung zu befreien. Aber das ist halt üblicherweise nicht so, dass man da die Zugeständnisse für kriegt, das offiziell zu machen, sowas.
Okay. Gut, ja.
Noch eine Frage. Ja. Siehst du eine Entwicklung weg von diesem klassischen Auswertmodell von insbesondere halt von Filmen, dass der immer noch dieses Uraltmodell ist, erst im Kino, dann lange nix, dann auf Video, dann lange nix, dann in den Verleih und dann irgendwann mal ins Fernsehen? Wo liegt das Streaming da und gibt es da irgendwie...
Also im Moment ist es so, dass das Video-on-Demand-Streaming, also wenn ich Pay-Per-View mache sozusagen, also immer bezahle für jedes Einzelne, die liegen halt gleich auf mit den klassischen Verleihfenstern. Das heißt, das startet in der Regel gleichzeitig mit dem also es gibt ja sowieso kaum noch einen Unterschied zwischen Verleih und Verkauf. Das heißt, das geht eigentlich heutzutage fast immer alles gleichzeitig. Kommt aber alles natürlich immer deutlich nach der Kinoverwertung. Und in Deutschland sowieso dann noch später, weil die Rechte da anders sind. Aber in den USA ist der Abstand kürzer, und es gab auch schon ein paar Studios, die Experimente gemacht haben, das einfach zeitgleich mal zu tun. Das ist aber bisher wirklich die Ausnahme. Ne? Also das heißt, da sitzt man ganz oft noch und muss halt warten. Aber wenn man sich sowieso von diesem ganzen linearen Fernsehen und so frei macht oder sich nicht mehr dafür interessiert, was im Kino läuft, sondern in seiner eigenen Streaming-Welt lebt, dann ist das eigentlich fast egal.
Naja, ist halt dann kommt es halt irgendwann. Raubkopierförderungsprogramm.
So kann man es natürlich sagen. Da ist ja ein Raubkopierförderungsprogramm. Apropos, sollen wir dazu noch kurz was sagen oder überziehen
kurz,
wir schon mal?
Ja, erzähl
doch. Weil wir haben uns natürlich nicht nur die Flatrates angeguckt, sondern wir haben uns auch angeguckt, was gibt es noch drumherum, wenn man denn doch nochmal auf das normale Fernsehprogramm zurückgreifen will, Tatort, keine Ahnung, andere Serien, die durchaus vielleicht brauchbar sind. Da haben wir die Mediatheken, da gibt es das in der Regel für 7 bis 30 Tage, sage ich mal vereinfacht. Dann gibt es auch die Möglichkeit, über Online-Videorekorder Sachen aufzunehmen, die gar nicht in den Mediatheken landen, wenn man halt sagt, ich möchte keinen Fernsehanschluss mehr haben. Und dann gibt es natürlich das, was Jörg gerade schon angesprochen hat, das Problem, dass es natürlich, auch wenn ich einfach in Google was eingebe oder eine andere Suchmaschine, Filmname, Streaming, zack, finde ich einen Treffer. Garantiert. Also es gibt keinen Film, den du heute nicht streamen kannst. Das Problem bei diesen Treffern ist, dass sie in der Regel nicht unbedingt legal sind. Oh Wunder. Da gibt es halt, keine Ahnung, Kinox.to war sicherlich ein ganz bekanntes Beispiel, gibt ganz viele andere solche Seiten, ganz viele verschiedene Modelle, wie ich das verbreite. Und dann gibt es noch so schöne Sachen wie Popcorn Time und die Ableger, das sind halt Peer-to-Peer-Streaming-Dienste, da kriegt man das dann in der Regel in viel besserer Qualität. Es sieht aus wie Netflix, bedient sich wie Netflix, kostet nur nichts und ist deswegen problematisch, ne Jörg, oder?
Ja, ist problematisch. Kostet es denn für mich als Nutzer auch langfristig nichts? Also komme ich da in Teufelsküche, wenn ich die benutze? Es heißt immer bei vielen Anbietern so, naja gut, der Anbieter selber, der muss Sorge haben, aber ich als Nutzer bei Streaming, ich streame ja nur, das wird ja eh nicht rechtlich belangt. Ist das so oder kriege ich da...
Also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, eine ziemlich sichere Möglichkeit, eine Abmahnung zu bekommen, sind File-Sharing-Dienste. Das kann man also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass man dann nette Anwaltspost bekommt mit einer schönen Rechnung dabei. Das ist suizidär.
Und manche dieser Plattformen basieren dann eben auch auf File-Sharing. Das heißt, wenn ich Popcorn benutze, auch wenn ich das vielleicht selber gar nicht so mitkriege, wo die Datei im Hintergrund herkommt, jetzt greife ich da auf... Was war das mit BitTorrent und so?
Genau, ja, das ist also. Die anderen Geschichten sind so ein bisschen, ist so ein bisschen die Frage, wie das aufgebaut ist. Also wenn ich da jetzt eindeutig erkenne, das ist ein Raubkopiererladen, werde ich große Probleme haben. Aber technisch bedingt ist es in der Regel für die Rechteinhaber bei Streaming nicht möglich, mich zu ermitteln. Mhm. Ja, also anders als bei File-Sharing, da kann ich halt so ein Programm mitlaufen lassen und kann über die IP dann denjenigen ermitteln. Das ist bei Streaming in der aller Regel nicht der Fall und deswegen ist da zwar in der Theorie auch eine Rechtswidrigkeit gegeben, nur die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden ist sehr viel geringer.
Gut, aber im Prinzip kann man eigentlich nur empfehlen, die sind ja auch nicht so teuer, die meisten Streaming-Dienste vielleicht doch. Was Legales zu benutzen, zumal man eben oft vielleicht auch gar nicht mitkriegt, was da im Hintergrund steckt und man halt, abgesehen davon, dass es natürlich illegal ist, auch wirklich belangt werden kann.
Problematisch ist vor allem bei so Seiten wie gesagt, Kinox.to und solchen Dingen, da ist es nicht nur so, dass man das Streaming hat, sondern man kann sich da auch noch direkt Virentrojaner und sonst was einfangen, weil das so ein Teil des Geschäftsmodells in Anführungszeichen dahinter ist, den Leuten da irgendwelchen Dreck unterzujubeln. Muss dann sowieso jeder für sich entscheiden, ob er das für eine gute Idee hält.
Ja, und gerade wenn es ans Bezahlen geht, ob man dann wirklich auch diese mafiösen Strukturen, die zum Teil dahinter stehen, wirklich auch mitfinanzieren
möchte. Haben wir auch viel drüber geschrieben. Ja. Okay, ich würde sagen, der Rest, ein bisschen was für die Lektüre am Wochenende sollten wir den Leuten noch lassen, deswegen den Rest findet in der CT. Jetzt haben wir total lang darüber geredet und haben vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit fürs nächste Thema, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, weil das Thema ist ja Spiele für Linux und vielleicht gibt es da ja auch gar nicht so viel, weil das, was ich immer gelernt habe, ist Spielen auf Linux, da gibt es eh nur so Minesweeper und sowas. Bin ich denn mit meinem Vorurteil noch richtig, Liane? Stimmt das noch?
Ach was, schon total veraltet, aber... Ja, im Prinzip gibt es inzwischen total viele Spiele für Linux. Da hat sich echt seit 2012 richtig viel getan. Und ich denke, zum großen Teil können wir da Valve dafür Danke sagen, weil die den Steam-Client auch für Linux rausgebracht haben. Und seitdem gibt es gerade über Steam einfach viele Spiele.
Also Steam ist quasi so eine Plattform, die so ein bisschen die so ein Verkauf und so ein Shop für Spiele.
Genau, also es dürfte mittlerweile, denke ich, der Marktführer sein, wo die meisten Leute ihre Spiele kaufen, spielen oder ja zumindest verwalten auch. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Wir haben Humble Bundle, kennen sicher mittlerweile von diesen Spielebündeln sehr viele.
Also die machen quasi so ein Paket aus mehreren Spielen und dann kann man für ein...
Ja, mittlerweile selbst. Machen die ganz viel. Die machen einerseits in unregelmäßigen Abständen so ein Bundle, wo man sagt, so Preis selber bestimmen, da sind dann so und so viele Spiele drin. Nach einer Woche legen sie nochmal ein paar Spiele nach, damit es nochmal attraktiv wird und dann kriegt man für relativ wenig Geld viele Spiele. Das sind halt
nicht... Aber meistens noch mit einer Spende, ne, verbunden, wenn ich das richtig sehe.
Da ist häufig mittlerweile auch eine Spende dabei und man kann, ich glaube standardmäßig ist es für Wasser, irgendein Wasser-Charity, aber man kann sich das aussuchen, ja, man kann dann auch irgendwie eine andere... gemeinnützige Organisation auswählen und inzwischen gibt es auch ein monatliches Bundle, also so eine Art Bundle-Abo, Und es gibt eben diesen Humble Store, wo du gezielt Sachen kaufen kannst. Naja, diese Bundles sind nie gezielt für Linux. Okay. Es sind häufig viele Linux-Spiele dabei, es sind aber oft Bundles, die für Linux-Spieler jetzt gar nicht interessant sind dabei.
Ja, vor allem, wenn die Großen irgendwas zusammenschnüren lassen, ne? So ja, EA genau. Und so, da ist dann ganz, also in der Regel nie was für Linux dabei.
Genau, die interessiert Linux ja jetzt eher nicht so sehr. Aber ich habe festgestellt, ich habe am Anfang viele Bundles gekauft und zwischendurch dann immer mal wieder. Und wenn der Humble Store irgendwelche Rabattaktionen macht, kaufe ich da auch immer was. Und ich habe mittlerweile, wenn ich mich einlogge in dieser Bibliothek, echt eine Liste von Spielen, dass mir so schnell sicher nicht langweilig wird. Eben auch für Linux. Und was dem sicher entgegengekommen ist auch, dass Steam zum Beispiel auch Greenlight eingeführt hat. Das heißt, die Community kann mitentscheiden, welche Spiele sind spannend genug, um auf Steam verkauft zu werden. Und dadurch sind sehr viele nette, kleinere Spiele auf Steam jetzt auch verfügbar. Und da ist auch viel für Linux dabei. Aber es gibt auch große Titel mittlerweile. Der einzige Haken ist wohl, dass wir öfter länger warten müssen. Also das heißt, wenn die Linux-Community das Erscheinen von BioShock Infinite feiert, dann ist das in der Windows-Welt schon längst alt. Das ist so der Haken. Aber ich sehe das aus der Perspektive von vor 3 Jahren, wo einfach Linux-Spiele eine Sache war. Du musstest dir was runterladen, meistens Open Source, irgendwelcher alter Kram. Dann war die Installation vielleicht noch kompliziert oder es funktionierte aus irgendwelchen Gründen nicht. Und man war froh, wenn man irgendwas mit Quake spielen konnte. Und jetzt ist es halt für mich genau das Gleiche wie unter Windows. Ich starte Steam und suche mir irgendwie aus meiner Riesenliste an Spielen was aus. Kann das auch filtern nach nur Linux-Spiele. Und habe da wirklich in jedem Genre eine große Auswahl.
Jetzt hatten wir als Nachteile, hast du gerade erwähnt, also erstmal, es sind schon immer noch weniger Spiele.
Auf jeden Fall.
Häufig kommen die einfach deutlich später raus für Linux. Sind die auch irgendwie zum Teil dann eingeschränkter oder schlechter oder also das irgendwie das Zusatzcontent irgendwie, nein, wir haben die mehr weniger Pixel, nein, aber das zum Beispiel irgendwie ein Bonuspaket mit Zusatzleveln oder so, dass sowas eher oder kriegt man eigentlich dann aber vom Spiel her schon das gleiche wie bei Windows oder vielleicht auch bei Mac?
Also man kriegt dieselben Spiele, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass über Steam Play es keine Rolle spielt, mit welcher Plattform du spielst. Du kannst mit allen Leuten, gerade bei Multiplayer-Sachen, halt zusammenspielen. Der Haken ist oft die Performance, weil das unter Linux natürlich ganz viel mit den eingesetzten Grafiktreibern zu tun hat, ob du die proprietären Grafiktreiber verwendest oder nicht. Oder manche Firmen unterstützen zum Beispiel nur Nvidia-Grafikkarten. Das ist dann, du kannst dann vielleicht mit einer AMD-Karte spielen, aber ob das gut läuft, ist die Frage. Und man merkt einfach, dass Linux da immer noch so ein bisschen zweite Klasse ist. Also die Firmen setzen schon Prioritäten, dass die Windows-Spiele glatt laufen und erst so nach und nach bügeln sie dann auch ganz offensichtliche Fehler unter Linux auf. Also es ist auch schon vorgekommen, dass die Engines sind ja jetzt auch so, dass sie oft Linux unterstützen und dann wird einfach oft eine Linux-Version einfach so rausgehauen und dann hat man manchmal den Eindruck, die haben die nicht einmal getestet. Also ganz offensichtliche Fehler. Ja, die haben teilweise gar kein Linux, glaube ich.
Und wie da schrieben die Kollegen gestern über XCOM 2, es spielt sich wie ein Sack Schrauben.
Es spielt sich wie ein Sack Schrauben, ja.
Genau, das ist ja so ein Beispiel, ne? XCOM 2 gestern irgendwie rauskommt für alle Plattformen gleichzeitig, ne? Wenn ich das richtig
erinnere. Was ja schon was Ungewöhnliches ist.
Das ist erstmal ungewöhnlich und dann ist es aber doch so, dass man es eigentlich nur unter Windows spielen möchte wahrscheinlich. Unter macOS ist es eine Katastrophe und in der Linux war es halt genauso.
Ja, man kann es unter Linux sicher spielen. Also die Community ist da relativ fix mit eigenen Vorschlägen, die Entwickler dann umsetzen können oder in dem im Fall von XCOM gibt es viele Konfigurationsmöglichkeiten, die da einiges besser machen. Also da sieht man schon, die Entwickler hätten da einiges mehr noch tun können und das wird sicherlich mit den ersten Patches dann auch noch ausgeglichen. Aber man merkt halt einfach, Linux, da musst du dann einfach immer ein bisschen warten, bis es so richtig gut läuft dann.
Soll ja auch schon mal Probleme bei frisch distribuierten Windows-Spielen gegeben haben,
habe ich mal gehört. Ja. Mal gelesen. Also das ist tatsächlich aber auch eine neue Entwicklung, dass Spiele für alle Plattformen rauskommen. Also es gab jetzt schon mehrere Sachen, wo wirklich die Linux-Version, gut, oft wurde dann angekündigt, kommt gleichzeitig mit der Windows-Version, dauert jetzt doch noch 2 Monate. Aber in letzter Zeit kommen öfter Spiele dann wirklich für alle Plattformen raus.
Jetzt haben wir viel über die Linux als, die Plattform Linux und was da so gibt und wie das so geht gemacht. Aber lass uns auch mal über Spiele reden. Du hast ja auch so ein bisschen so deine eigenen Genres, in denen du dich selber zu Hause fühlst. Vielleicht können wir mal ein paar Bilder zeigen und von Spielen, wie sie auf Linux aussehen können und vielleicht erzählst du uns.
Ja, ich meine, die Spiele sehen unter Linux letztendlich nicht anders aus als unter Windows.
Aber dass die Leute ein bisschen
Wir haben jetzt das große Glück, dass ich nicht die Einzige bin in der Redaktion, die unter Linux spielt. Und
genau, wir hatten ja auch, ihr habt den zu dritt geschrieben, mit Fabian Scherschel auch.
Genau, und Kai Wasserbech hat noch mitgeschrieben. Genau. Und wir spielen auch alle nicht die gleichen Genres. Das hat sich ganz gut ergänzt. Oh, also praktisch. Ich bin eher so für Shooter, Survival und Aufbaustrategie zuständig.
Du hast ein Faible für Zombies, habe ich im Vorgespräch gehört.
Ich habe, ja, doch, Zombie-Shooter und ähnliches ist so, ist doch mein Genre, ja. Also in dem Fall habe ich mir viel Survival-Spiele angeguckt, unter anderem, das sehen wir gerade hier, hoffe ich, Seven Days to Die, was so ein bisschen Elemente aus allem mitbringt. Also da haben wir quasi einerseits den Shooter-Aspekt, aber auch Survival und man muss viel craften und Tower Defense, man muss sich gegen eine große Horde alle 7 Tage vorbereiten. Und es ist halt auch so ein bisschen so für alle Minecraft-Fans, glaube ich, was sich lohnt, weil du einfach unglaublich viel Sachen bauen kannst. Und ja, denke ich, sehr vielseitig. Es gibt computergenerierte Maps, das heißt, du kannst die Standard-Map spielen, die aber auch ganz viele zufallsgenerierte Maps machen lassen, die keine Langeweile aufkommen lassen. Ist aber alles noch sehr Alpha, wird offiziell im Steam Store zum Beispiel gerade nicht unter Linux unterstützt. Da sich das immer mal wieder ändert und ich bisher nur unter Linux gespielt habe, haben wir es trotzdem aufgenommen.
Aber also das heißt, ist es nur unter Linux Alpha oder ist das Spiel generell noch?
Das Spiel ist Early Access und im Moment in der Alpha 13. Alpha 14 soll jetzt im Februar kommen. Da wird es dann quasi wieder ein komplett neues Spiel geben und alle fangen von vorne an und schimpfen ganz doll. Aber da hat sich richtig viel getan und im letzten Jahr sind eben große Versionen erschienen, die viel Neues gebracht haben. Hm. Genau. Da das haben wir es gerade schon davon geschafft, Bioshock Infinite. Mhm. Was für Linux auch im letzten Jahr erschienen ist. Alle haben sich gefreut, das läuft auch richtig gut. Für Windows alles schon ein bisschen älter.
Ja, aber es ist ja, ich meine,
das zählt zu den großen Spielen halt auch. Das ist eins der Spiele, wo du wirklich siehst, Spiele mit der Grafik in so aufwendig gestaltet, gab es einfach früher unter Linux ganz wenig.
Das stimmt, ja. Kann ich mich gut erinnern. Tux Racer fand ich immer.
Ja, das ist genau, das Kind Minecraft ist vielleicht schon sowas, aber Tux Racer und
solche Spiele.
Diese ganzen Quake-Klons, also.
Was ist das? Book of Unwritten Tales.
Mhm. Genau, das hat Kai gemacht. Unser.
Sieht aber auch schick aus. Also es sieht alles besser aus, als was ich auf meinen. Wobei die Handyspiele sind eigentlich auch ganz gut. Ich spiele immer nur auf dem Smartphone.
Die Handyspiele sehen inzwischen auch fast schon nicht ganz so schön aus.
Sagen, aber ne, das ist, also ich finde das schick.
Ja, in der Grafik kann man wirklich nicht rütteln, wenn die Performance mal so weit läuft. Das machen halt oft auch eigene Firmen, die, also machen oft nicht die ursprünglichen Entwickler selber, sondern die sourcen das out. Und es gibt Firmen, die inzwischen, also mehrere bekannte Firmen, die halt immer die gleichen, die dann Spiele für unterschiedliche Unternehmen entwickeln und dann den Linux-Port eben machen. Aber wie gesagt, auch da ist es so, also diese Grafik braucht man nicht.
Das ist so sah die Grafik früher aus, nein?
Aber da gibt es halt auch, es gibt Puzzles wie das hier oder es gibt inzwischen so mit Grid Autosport sogar ein Rennspiel oder City Skylines, da haben wir irgendwie also komplexe Städtesimulationen. Also da, wir haben wirklich in jedem Genre was gefunden. Also das ist das, was vor allem neu ist. Mhm. Also vor 2 Jahren, da gab es dann mal so ein großes Spiel und Party so ein bisschen netter war und viele kleine Indie-Plattformer, haben wir uns über jeden kleinen Indie-Plattformer gefreut und jetzt warten wir eigentlich nur darauf, dass für jedes große Spiel auch die Linux-Version erscheint.
Gibt es hier noch einen ganz geheimen Geheimtipp?
Einen ganz geheimen Geheimtipp? Im Moment eigentlich nicht, also für nächstes Jahr sind ganz viele Sachen angekündigt, wir haben jetzt vor allem auf XCOM 2 gewartet, das ist jetzt gerade erschienen, das haben wir hatten so ein bisschen gehofft, wir könnten es in den Artikel noch mit aufnehmen, es ist auch erwähnt, aber keine Ahnung, also gerade in meinem Genre ist im Moment nichts Großartiges angekündigt, aber ich hoffe, dass halt für viele Spiele wirklich auch standardmäßig gleich eine Linux-Version mitkommt, dass sich das ein bisschen bessert.
Ja gut, gab ja doch viel zu sprechen über Linux-Spiele.
Man könnte da ganz viel noch erzählen. Ja.
Dann haben wir jetzt gar keine Zeit für
Jörg. Das ist ja ein trockenes Thema.
Können wir eigentlich auch weglassen. Nein, können wir nicht weglassen. du hast in der CT einen Rechtsartikel geschrieben und ich muss das wirklich allen Zuschauern und Zuhörern immer mal wieder empfehlen. Die sehen manchmal so ein bisschen trocken aus, weil die keine Bilder mit drin haben und klingt manchmal so auf den ersten Blick gar nicht so spannend, aber oft sind das richtig interessante Sachen. Diesmal ging es um die Haftung bei Weblinks und zwar hat ein Arzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Orthopäde auf ein auf eine Webseite verlinkt, wo, ich würde mal sagen, fragwürdige medizinische Verfahren oder fragwürdige Verfahren gelistet sind. Und da musste gerichtlich geklärt werden, ob diese Verlinkung rechtswidrig ist oder nicht. Jetzt ist meine Frage an dich, Jörg, als Justiziar. Erstens, ist es rechtswidrig? Und zweitens, warum ist es auch für uns interessant, für uns?
Also das Thema Haftung für Links ist natürlich grundsätzlich für jeden interessant, der denn Links setzt, was wir dann wahrscheinlich doch alle sind. Und die Frage, wann ich unter Umständen mich für Links verantworten muss, die ist natürlich wahnsinnig praxisrelevant. Und da kommt so ein bisschen die Grundthematik dazu, dass es überraschenderweise nicht gesetzlich geregelt ist. Also es gibt kein Haftung für Link-Gesetz, das ist, steht nirgendwo im Gesetz, sondern das ist alles Richterrecht. Da hat sich wahrscheinlich damals keiner rangetraut. Und das macht es echt kompliziert, weil halt so die verschiedenen Gerichte immer mit einer Entscheidung immer so einen Bereich immer ein bisschen mehr beleuchten. Also da fängt an mit der Frage, wann mache ich mich zum Beispiel durch einen Link strafbar? Kann durchaus sein. Ja, also wenn ich jetzt sehenden Auges verlinke auf eine Bombenbastelanleitung und sage, hier kannst du die besten Bombenbastelanleitungen best of dir anschauen, dann bin ich schnell im strafbaren Bereich, natürlich beim Kinderporno-Bereich, auch jetzt Volksverhetzung, wenn ich das zum Beispiel unterstütze, sage hier, der hat völlig recht mit, ne, alles macht die, weiß die raus und so weiter. Das ist der strafrechtliche Bereich und der Bereich, um den es hier in dem Urteil geht, war der zivilrechtliche Bereich. Also da geht es nicht darum, wann man in den Knast kommt, sondern es geht um Rechtsbeziehungen von Unternehmen zu Personen und letztendlich eigentlich um Geld. Und hier ging es speziell darum, ob der Arzt, der eine Therapieform namens subdermale Akupunktur, also Akupunktur unter der Haut, also Einpflanzung von Akupunkturnageln unter der Haut, ich weiß nicht, inwieweit das medizinisch jetzt wirklich schon durchdrungen ist, also es ist jedenfalls umstritten. Und der macht, hat das wohl selber gemacht und hat auf seiner Website einen Link gesetzt auf einen Forschungsverband, der dazu forscht. Und der Link, die Seite, auf die er verlinkt hat, das ist die Startseite, da ist nichts, die ist auch hier, glaube ich, im Heft abgebildet, da ist nichts rechtlich Verdächtiges dran, aber es gibt eine Unterseite und auf dieser Unterseite hat ein Wettbewerbsverband 33 Aussagen identifiziert, die er für medizinisch wettbewerbsrechtlich falsch hielt. Und dafür wollte er den Arzt, der auf die Eingangsseite des Verbandes verlinkt hat, haftbar machen.
Also das heißt, ein anderer Verband, der halt sagt, das, was sie machen, das ist medizinisch. Ja,
ein Abmahnverband war das jetzt.
Ach so, okay. Ja.
Und dieser, was es heutzutage für Verbände gibt.
Ja, ja. Abmahnverband. Und der hat gesagt hier, dass, also der ist gar nicht direkt an die Seite herangetreten oder vielleicht auch, aber es hat auch an Leute, die darauf verlinkt haben.
Genau.
Und hat gesagt, hier, das ist eigentlich abmahnwürdig. Und das hat den dann auf eine Summe.
Genau, also es geht darum, dass der Verband hat gesagt, auf dieser Website, die verlinkt wurde, finden sich ganz viele rechtlich fragwürdige Aussagen. Und deswegen ist auch schon das Verlinken dieser Seite eine wettbewerbswidrige, also eine rechtswidrige Handlung. Ist okay. Relativ weit hergeholt.
Ich finde das sportlich.
Ja. Ich auch. Nicht so das Landgericht, was das zuerst entschieden hatte, was tatsächlich gesagt hat, ja, das ist so und wir verbieten den Link. Dann in der zweiten Instanz, das OLG hat dann zugunsten des Arztes entschieden und in der dritten Instanz ist es dann, also quasi der dritten Instanz ist es dann von dem Bundesgerichtshof. Und da hat der Arzt dann auch gewonnen und da hat der BGH eine ganze Reihe von neuen rechtlichen Ideen eingebaut, nenne ich es mal vorsichtig. Ja, also es stellt sich nämlich die Frage, wann hafte ich für so einen Link? Und das ist ja nicht trivial. Ja, also ich hafte dafür, wenn ich ihn mir zu eigen mache. Wenn ich sage, ich bin also voll der Meinung, was hier steht. Oder wenn in dem Fall des Arztes genauere Details über meine, die von mir praktizierten Therapiemethoden finden Sie hier. Ja? Also wenn er quasi sein eigenes Angebot weitergeleitet hätte, sich das also zu eigen gemacht hätte, dann wäre er auf jeden Fall dabei gewesen, sagt das Gericht, nee, war nicht so, war hier eher wie so eine Fußnote. Ja? Also wenn Sie weitere Informationen haben wollen, gucken Sie hier. Dann gibt es diese berühmt-berüchtigte Störerhaftung, hat das Gericht auch gesagt, okay, haben wir hier auch nicht.
Kannst du es ganz kurz erklären?
Ja, das heißt, also Störerhaftung ist auch eine ganz großartige Geschichte, das ist auch irgendwas, was nicht im Gesetz steht. Das ist zum Beispiel diese Geschichte, mit denen alle WLAN-Betreiber haften. Auch wenn sie nicht wissen, dass jemand zum Beispiel Raubkopien runterlädt über WLANs, ist man trotzdem als Störer mit dabei, weil man durch das zur Verfügung stellen des WLANs diese Haftung, diese Handlung fördert.
Und in dem Fall wäre das zur Verfügungstellung
genau.
der falschen
Genau, ich mache Inhalte. Es leichter, auf diese Inhalte zuzugreifen. Hat das Gericht gesagt, aber auch nicht. Und dann hat das Gericht eine ganz interessante Geschichte entdeckt. Es hat nämlich eine Parallele gezogen. Es hat eine Parallele gezogen zur Haftung für Foren für rechtswidrige Inhalte von Dritten, also die ich nicht kenne. Zum Beispiel haften wir ja nicht unbedingt für Aussagen im Heise-Forum, sondern erst, wenn wir sie kennen. Und da hat das Gericht dann tatsächlich gesagt, okay, du setzt den Link und wenn das nicht eindeutig für dich erkennbar ist, dass die Aussage da rechtswidrig ist, und das war es hier eben nicht mit diesen Aussagen, die waren umstritten, ne, dann haftest du so lange nicht, bis dich jemand darauf aufmerksam macht.
Und dann musst du den Link entfernen. Und
dann musst du den Link entfernen, genau. Das steht überhaupt nicht im Gesetz. Ja, diese Parallele mit fremden Inhalten, so mit Foren und so weiter, ist auch ein bisschen hergeholt. Aber ist natürlich erstmal relativ fair für den Verlinkenden, weil er erstmal eben sagt, ja, ich habe das nicht erkennen können. Ich habe darauf verlinkt, in gutem Glauben. Ja, und dann, wenn du meinst, das ist rechtswidrig, musst du mich schon darauf aufmerksam machen. Und
das klingt ja so ein bisschen wie diese DMCA-Klauseln in den USA fast.
Ne? Genau, ja, das ist auch so ein ähnlicher Grundgedanke. Und wie gesagt, ähnlicher Grundgedanke bei der Forenhaftung, bei der Haftung von Blog-Kommentaren, bei Host-Providern zum Beispiel mit fremden Inhalten, wann die runternehmen müssen.
Aber alles andere wäre in der Praxis ja auch total schwer umsetzbar. Also selbst wenn ich eine Webseite komplett prüfen würde mit allen Unterseiten und dann setze ich den Link und am nächsten Tag stellen die irgendwas hoch, was ich nicht gesehen habe. Ich meine, so, das würde bedeuten, man könnte nie wieder einen Link setzen.
Das stimmt. Also da hat das Gericht, haben die Gerichte schon relativ früh gesagt, wenn nach meiner Verlinkung was passiert, dann bin ich dafür nicht verantwortlich. Das ist auch unstreitig. Da ist nur das Problem, dass ich es nachweisen muss. Das ist natürlich
auch wieder schwierig.
Auch wieder schwierig. Geht vielleicht so über archive.org oder sowas, aber auf den Tag genau ist es auch schwierig. Ja.
Das heißt, wir haben damals Glück gehabt, dass wir nicht geschrieben haben bei AnyDVD das Programm, das wir ständig zum Knacken von DVDs einsetzen. Ja,
Beispiel. Oder wir empfehlen das Programm von AnyDVD. Okay. Also kurz zum Hintergrund des Ganzen. Auch der Heise Verlag hat ja mal ein sehr, sehr langjähriges Verfahren über, ich glaube, 6 oder 7 Jahre geführt gegen die Musikindustrie, wo es darum ging, dass wir in einem Artikel von diesem Herrn hier neben mir zufällig einen Link gesetzt haben auf die Startseite eines Unternehmens, wo Kopierschutzsoftware angeboten wurde, weil wir eben darüber berichtet haben. Und wir machen das immer. Wenn wir über ein Unternehmen berichten, setzen wir den Link. Und da war die Musikindustrie der Meinung, dass das ganz schlimm ist, weil wir das Produkt quasi damit bewerben und hat uns durch alle Instanzen gehetzt. Wir hatten 7 verschiedene Verfahren und haben dann tatsächlich im letzten Verfahren vom Bundesgerichtshof zum ersten Mal gewonnen. Vorher hatten wir alle Verfahren verloren. Und das Gericht hat dann gesagt, ja, das ist im Rahmen von Presseberichterstattung zulässig, weil die Presse hier eben verlinken muss, um den Lesern quasi Hintergrundwissen zu vermitteln.
Ich habe es jetzt auch gerade nochmal eingeblendet, die Meldung von 19. Januar 2005. Damals gab es noch keine Bilder im Internet. Ja.
Das Internet kannte kein Bild.
Aber das war die Meldung. Hätte das jetzt heute mit dem Hintergrund, den es jetzt gibt und mit neuen Urteilen, es gibt ja offensichtlich immer noch keine richtige Rechtsprechung dazu.
Nee. Ja, immer so ein Bereich. Ja.
Also ist das was auch solche Fälle wie bei uns, dass wir in der Berichterstattung über ein Produkt berichten und dann verlinken, dass das verändern würde, die Rechtsprechung, oder hätte das jetzt genauso gut gleich ausgehen können?
Das könnte auch, also man sagt immer, Presse darf hier ein bisschen mehr, deswegen ist das jetzt nicht so vergleichbar, aber wenn ich jetzt ein normales Blog habe oder auch eine normale kommerzielle Website, dann hilft mir das Urteil gegen eine Haftung sicherlich sehr. Das ist so, ja. Also ich muss erstmal darauf hingewiesen werden, dass das Verlinkte rechtswidrig ist.
Da kann man auch davon ausgehen, dass jetzt andere Urteile dem folgen.
Ja, auf jeden Fall. Der erste Hinweis darf auch keine Abmahnung sein, das ist auch ganz interessant. Also ich darf dann nicht direkt abgemahnt werden, sondern ich muss erstmal darauf hingewiesen werden und erst wenn ich es dann nicht runternehme, dann kann ich angegriffen werden. Ist wie gesagt fair dem Betreiber gegenüber, hat aber einen ganz großen Pferdefuß und der Pferdefuß ist die Meinungsfreiheit. Das macht es nämlich sehr leicht, rechtlich fragwürdige Informationen aus dem Web zu katapultieren. Ich muss nämlich quasi, wenn ich jetzt ein normaler, sagen wir mal, ich betreibe einen Politblog oder so und berichte über irgendein Unternehmen, was Schweinkram macht, dann weist das darauf hin, hier der Link, den du da setzt, der ist ganz klar rechtswidrig, nimm den runter oder ich verklag dich.
Aber das hätten sie doch vorher auch machen können.
Wahrscheinlich nicht in der Eindeutigkeit. Okay. Nee.
Also haben sie sozusagen das als Rückendeckung.
Jetzt haben sie das als Rückendeckung, okay. und die sehr eindeutige Frage, wenn ich es da nicht runternehme und es ist tatsächlich rechtswidrig, dann hafte ich dafür wie für eigene Informationen und dann ist die Abmahnung berechtigt und ich verliere das Verfahren mit einem hohen Kostenrisiko. Und deswegen wird man es im Zweifelsfalle natürlich, wenn man jetzt nicht eine große Firma ist mit einem großen finanziellen Background, wird man es einfach runternehmen. Ne? Und das macht es sehr viel leichter, hier Meinungen zu unterdrücken oder zumindest zu erschweren.
Okay. Das ist interessant, weil man ja genau das Gegenteil erstmal gedacht hätte.
Es hat Vor- und Nachteile. Ja. Also letztendlich denke ich, es ist eine Regelung, mit denen Linksetzer, also wir alle quasi ganz gut leben können. Aber es hat, wie gesagt, eben auch diesen Pferdefuß.
Okay, müssen wir gespannt sein, wie in Zukunft, ob sich da jetzt solche Verfahren häufen werden oder eben solche Abmahnungen oder bitte den Link runter, Mails oder wie auch immer. Ja. Müssen wir ein bisschen beobachten. Ja, jetzt sind wir am Schluss der Sendung und ich wollte noch auf zwei Sachen eingehen. Zum einen wollte ich noch zur letzten Sendung was sagen. Da haben nämlich viele ein bisschen irritiert kommentiert. Nochmal zur Auflösung, wer es noch nicht mitbekommen hat, das war vor allem im Audio-Podcast der Fall. Letzte Sendung war der Kabarettist, Liedermacher Rainer Grebe in der Sendung und die haben Fabian damit ein bisschen überrascht, der war ganz perplex. Und genau, weil der mit uns ein Theaterprojekt hier in Hannover hat und dann war der im Verlag und ist einfach spontan vorbeigekommen. Das heißt, hat vor allem im Audio-Podcast, glaube ich, nicht so richtig geklappt, weil man nicht mitbekommen hat, dass da so ein Personenwechsel war. Das war das eine. Das andere war, es gibt jetzt wieder die CT-ROM. Die CT-ROM ist quasi...
Back in Black sozusagen.
Ist quasi die CT-Ausgaben entweder vom letzten Jahr oder von den letzten Jahren auf CD oder sogar Blu-ray. Auf Blu-ray gibt es alle Ausgaben von 1983 bis jetzt. Und die gibt es im Heise-Shop. Da könnt ihr die bestellen und kaufen, je nachdem, welche ihr nehmt. Es sind ja auch ein bisschen günstiger, also vom letzten Jahr glaube ich auf Stick 25 und auf CD, DVD weiß ich jetzt gar nicht, aber es geht dann hoch bis die ist glaube ich 1983 bis 2015 glaube ich kostet 79 € beziehungsweise 99 €. Müsst ihr mal gucken, also die könnt ihr bestellen und weil wir jetzt gerade die hier so da haben, haben wir gerade bei uns haben wir mit den Leuten vom Shop geredet und wir dürfen eine verlosen.
Dann nehmen wir aber die ganz große.
Dann die gesamte
Ausgabe, ihr könnt euch eine aussuchen, aber im Prinzip, wenn ihr ein Blu-ray, also ich hätte zum Beispiel gar kein Blu-ray-Player mehr. Ja, okay. Also dürft ihr euch aussuchen, ob ihr die ganz große bis von ab 1983 haben wollt oder die DVD mit 2001 bis 2015. Das ist natürlich vor allem für die CT-Uplink-Gucker interessant, die die CT gar nicht lesen. Das hoffe ich, gibt es nicht so viele. Aber wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr das jetzt nachholen und alle nachlesen. ihr müsst aber was dafür tun. Wir haben uns überlegt, was haben wir uns überlegt, Volker?
Ich habe schon vergessen. Was hatten wir denn überlegt?
Wir hatten uns überlegt.
Besonders nerdige
Arbeitsplätze oder
Privatplätze.
Computerplätze. Schickt uns davon ein Foto oder postet es auf Facebook oder Twitter mit @ctuplink oder schickt uns einfach eine E-Mail damit, wenn ihr das nicht ganz so öffentlich machen wollt, an uplink@ct.de.
Genau, wir zeigen das dann aber völlig unöffentlich.
Genau, schickt uns mal ein Bild von eurem Arbeitsplatz oder von eurem Computerplatz und den Nerdigsten, den wir sehen, dem schicken wir dann die zu. Und vergesst nicht dann euren Namen oder wir kommen dann einfach nochmal auf euch zu, wenn ihr dann, dass wir euch auch eure Adresse haben. Genau, das macht. Die Sendung ist am Ende. Ich glaube, wir haben schon wieder eine Stunde. Johannes schwitzt schon hinten, glaube ich. Und ich würde sagen, den Rest machen wir in der nächsten Woche. Da gibt es nämlich auch wieder eine nächste CT. Ich bin gespannt. Genau. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss. Ciao.